Auch auf unseren nächsten Gast freue ich mich sehr. Es ist ein Gast, der sich sehr rar macht. Vor allen Dingen, wenn es um Talkshows geht. Umso schöner, dass sie wieder zu 3 nach 9 gefunden hat. Herzlich willkommen, Sibel Kekilli. Tut mir leid, aber wir müssen ein bisschen nacharbeiten.
Oh Gott.
Erstens hast du mit keinem Wort zu erkennen gegeben, dass Franz Müntefering und du alte Bekannte sind.
Mhm.
Ihr habt sogar, höre ich, hier kann alles dementiert werden, dass ihr mal zusammen Urlaub gemacht habt.
Ja.
Da war meine Frau dabei.
Das wollte ich jetzt nachschießen, aber da war Franz dann jetzt schneller, ja.
Und wo wart ihr?
Auf Sizilien.
Mhm. Und, was
und ich kam mit der Hitze nicht klar, aber Franz schon. Also Wahnsinn.
Also dann völlig hat er, unbeeindruckt von...
Absolut. Da hat er auch noch dem Hausbesitzer geholfen, eine Mauer zu bauen, klingt jetzt hier ein bisschen blöd. merkwürdig. Oder die Wege zu pflastern oder so. Also da hat er noch mitgearbeitet.
Sie haben im Straßenbau sich verdient gemacht.
Muss vielseitig sein.
Tatsächlich, wirklich. Und ich war so fertig von dieser Hitze. Und dann hat er noch gleichzeitig 3 Bücher gelesen. Ich kam nicht mal mit einem Buch nach. Das war echt schon beeindruckend.
Das freut mich sehr.
Ja.
Wenn Franz Müntefering das nächste Mal zu 3 nach 9 kommt, will ich ihn auch unbedingt fragen, wie der Urlaub nicht auf Sizilien war, das haben wir jetzt erfahren, sondern in einem Baumhaus. Er hat mal auch Urlaub gemacht in einem Baumhaus, mit seiner Frau allerdings. Wichtig, ja.
Okay.
Nicht alleine. Ja? Und das Zweite, was ich nicht wusste, ist, dass du Patentante bist. Jetzt tu nicht so, als ob du es auch nicht weißt.
Warte, wir sprechen...
Von Wesen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben mit jenen, über die Hanna gerade so liebevoll und begeistert
richtig.
Erzählt hat.
Also nicht keine Spinnen, sondern Elefanten.
Elefanten, du warst selber in Kenia?
Genau, sie hat ja meinen Job bekommen. Ich habe es nicht hinbekommen.
Aber du hast...
Ich habe nur eine Sendung.
Eine Sendung
eine Gastsendung, genau. Entschuldige, Hanna,
ja, ja.
Natürlich.
Ich war in Kenia, ne?
Genau, ich war in Kenia, richtig.
Und
ich bin auch Patentante von einem kleinen Nashornbaby.
Ich glaube, wir haben Bilder davon. Also von den Elefanten.
Ach so, ja.
Und das ist kein Baby, glaube ich.
Nein, davon...
Das ist doch toll. Welche... Also ähnlich leuchtenden Augen wie bei Hanna?
Wahnsinn,
Was für eine Erinnerung nimmst du mit?
Also es war schon eine schöne Zeit und sehr beeindruckend. Also mit diese Elefanten, das sind ja Waisen, dort Elefantenbabys dort mitzubekommen. Gleichzeitig fand ich das natürlich auch traurig. Also die Menschen haben sich wirklich Mühe gegeben. Die Elefantenbabys, ein Elefantenbaby hatte 2 Keeper. Das heißt 2 Pfleger, weil sie sehr, wie sagt man das so, also einen Mutterersatz brauchen. Mhm. Und falls der andere krank wird, der Pfleger...
Ist immer einer da.
Genau, ist der andere da. Und die haben wirklich mit denen 24 Stunden verbracht. Also auch mit denen auch sind sie dann ins Bett gegangen, also eingeschlafen im Stall. Oder in diesem, wie nennt man sowas? Ja, das war ein Stall.
Ja, klar.
Genau.
Sie brauchen so viel Nähe, dass sie nachts nicht alleine bleiben.
Ja. Nein.
Absolute Gruppentiere.
Ach, ganz genau.
Das Schlimmste ist, von der Mutter zu trennen.
Genau.
Okay.
Ganz schlimm. Ja. Und gleichzeitig war es aber auch traurig, weil ich dann natürlich gesehen habe, dass diese Tiere gejagt werden, getötet werden, aber auch wegen dem Klimawandel vor allem, sterben, nicht überleben können, kein Futter finden, nichts zu trinken finden. Das mitzubekommen, hat mich schon traurig gemacht.
Auf der anderen Seite wachsen die Populationen, haben wir auch gerade gehört, in anderen Gebieten. Ja.
Genau,
ja.
Wir Menschen, natürlich die dort auch, die müssen ja auch überleben, wie du es ja auch gesagt hast, aber nehmen natürlich diesen Tieren ihren Lebensraum weg. Mhm. Also was sollen sie dann sonst machen, wenn sie dann über die Straße müssen plötzlich, und das war aber eigentlich ihr Gebiet, ihr Platz, wo sie gelebt haben, ihr Lebensraum, und plötzlich ist da eine Autobahn gebaut worden und sie müssen dann lernen, auch damit umzugehen. Mhm. War Aber wie gesagt, war schon beeindruckend, diese Tiere mitzubekommen.
Und vorhin haben wir gesprochen über Spinnenphobien.
Ja, schrecklich.
Einige hier in dieser Runde haben. Von dir heißt es, schlimmer noch als Spinnen sind für dich Schlangen.
Ja.
Und
das war Kenia natürlich perfekt.
Perfekt. Inwiefern? Welche Erinnerung nimmst du? Welche schöne Erinnerung nimmst du mit?
Ich habe wirklich, also mein Koffer habe ich. Ich bin wirklich paranoid. Also natürlich unter jedem Bett und Couch und was weiß ich überall hingeguckt, wo ich mich hinsetzen durfte. Und dann gab es einen Dreh. Da hieß es, wir haben jetzt keine Zeit, du musst jetzt das Auto fahren mit der Drohne, wir filmen dich und dann musst du aussteigen und dann dich da auf diesen Felsen da hinstellen oder hinsetzen. Und ich setze mich nicht hin, das mache ich auf keinen Fall.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Auf keinen Fall, Giovanni, ich bin dann da raus, habe mich dann natürlich hingestellt, es wurde gefilmt und irgendwann hieß es, habe ich dann gesagt, sollten wir jetzt nicht mal einfach mal überall gucken und kontrollieren, ob da vielleicht Skorpione oder Schlangen sein könnten? Ach so, ja, stimmt, sollten wir vielleicht mal machen. Erst mal geguckt, nee, da ist nichts. Und ich so, der hat aber nicht richtig geguckt, nein, da ist nichts. Ich so, okay, ja, uns rennt die Zeit. Ich so, alles klar. Dann setze ich mich hin, wir filmen, es wurde dunkel. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich bitte, es wird dunkel, es wird gefährlich, ich möchte jetzt gehen. Dann sitzen wir im Auto und der Fahrer sagt, guck mal, habt ihr die Türen schon zugemacht? Da ist die giftigste Schlange Afrikas. Es war, glaube ich, ein Puffotter. Heißt das so? Die Schlange?
Nein, Puffotter. Die Otter sind genau. Auch giftig.
Ja. Und das Besondere an dieser Schlange ist, dass sie nicht, dass sie wartet, sozusagen auf seine Beute oder auf die Schlange, auf ihre Beute wartet.
Die also läuft nicht weg.
Nein. Okay. Die bleibt da und wartet man.
Kriecht nicht weg, muss man sagen.
Ja. Genau, läuft, kriecht nicht weg und greift dann sozusagen an, wenn die Schlange dann eine Bewegung bemerkt.
Und da war mal wieder eindrucksvoll bestätigt, dass deine Befürchtungen wahr waren.
Absolut.
Und die anderen es einfach nicht hören wollten.
Richtig, hatte nichts mit diebenhaftem Verhalten zu tun, sondern ich hatte recht. Ja.
Das mit dem Recht haben ist so eine Sache. Man muss immer entscheiden, willst du Recht haben oder einen schönen Tag.
Aber schöner Tag mit einem Schlangenbiss.
Aber ich habe den Lifehack einfach nicht zu gucken. Das hilft dann, weil dann siehst du nicht, ob da eine Spinne ist oder so.
Ja, super.
Und du musst dich ruhig verhalten, die nicht aufschrecken, aber das funktioniert auch.
Aber du hast in deinem Buch geschrieben, dass du immer in deine Schuhe guckst, bevor du reinschleifst.
Ja, das ist das Mindeste.
Aber wenn wir ja schon bei Phobien sind,
ja.
Ist es wahr, dass du auch sehr lange Zeit und vielleicht sogar heute noch ein bisschen Phobien hast vor Theaterbühnen?
Ja.
Das trifft sich gut, weil du gerade mit einem wunderbaren Stück in einer wunderbaren Rolle unterwegs bist.
Oh Gott, du Arme.
Sechsmal bist du schon aufgetreten. Das ist ein Stück, das Michel Friedmann geschrieben hat. Der Name dieses Stücks ist Programm, fremd. Mhm. Und du bist ganz alleine, 70 Minuten auf der Bühne. Mhm. Und was ist da, was dir so Angst macht?
Es ist ja nicht nur die Theaterbühne. Also ich glaube, es ist auch der rote Teppich oder Menschenansammlungen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe Menschen. Aber ich habe halt sehr, sehr oft negative Erfahrungen gemacht, leider. Mit Bedrohungen und Beschimpfungen, auch auf der Straße. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dann denke, wenn ich auf dieser Bühne stehe oder sitze, denke ich, oh Gott, wenn jetzt irgendjemand auf diese Bühne kommt und mich attackiert oder irgendwas sagt, was mich da völlig aus der Fassung bringt. Dieser Film läuft dann die ganze Zeit in meinem Kopf ab. Und natürlich auch dann, es ist eine inszenierte Lesung, also ich trage ein Buch vor, aber natürlich ist es dann auch so, oh Gott, habe ich jetzt diesen Text im Kopf, vergesse ich jetzt irgendwas? Das sind halt natürlich, also ich mache mich dann in dem Moment verrückt, was eigentlich...
Du bist dann auch sehr streng mit dir selbst.
Sehr, ja.
Und wie war das, als der Regisseur, der erklärt hat, was man tun muss, wenn dann der Schlussapplaus kommt?
Ja, mein Regisseur Max Lindemann. Er kam am Premierenabend, also kurz davor, dann in meine Garderobe und meinte, bitte nicht vergessen, du musst dreimal raus auf die Bühne. Und ich dachte, wie dreimal raus? Ich gehe einmal.
Stück zu Ende ist, müssen wir erklären.
Ja, genau. Ja. Richtig. Und ich so, wieso dreimal? Was ist denn, wenn der Applaus jetzt nicht so lang dauert? Oder ich weiß es nicht. Also was mache ich denn dann? Du gehst trotzdem raus. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Doch, das ist die Regel hier am Theater oder überhaupt auf der Bühne. Du musst dreimal raus. Die werden schon klatschen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich möchte dann, wenn ich das fertig habe, nach 70 Minuten, möchte ich bitte einfach nur gehen. Dann meinte, das machst du auf keinen Fall. Du gehst bitte raus. Wir haben uns da wirklich kurz davor gestritten oder diskutiert, aber natürlich auf eine liebevolle Art und Weise. Aber ich war, das hat mich so gestresst und ich so, muss das denn jetzt sein? Und dann meinte, natürlich kannst du auch 4-5 Mal raus, aber dreimal ist das Mindeste.
So, ja. Jetzt müssen wir trainieren. Und der Applaus war riesig.
Ja.
Und wie hat sich das angefühlt? War das erstmal eine Beruhigung?
Ja, nach den 70 Minuten immer. Aber es ist, Giovanni, es ist echt merkwürdig, weil natürlich ist das kein einfaches Thema. Und bei der Premiere, also es gibt immer, das Publikum ist sehr, sehr, sehr nett zu mir, sehr freundlich. Und aber das Publikum braucht ein wenig, bis es applaudiert. Weil es natürlich so ein, es geht um...
Weil sie so beeindruckt sind, die Leute wahrscheinlich.
Und ich hoffe es...
Worum, vielleicht kannst du in wenigen Sätzen sagen, worum es geht in diesem Stück.
Um das Fremdsein in diesem Land.
In Deutschland.
Aber in Deutschland. Auch um Michel Friedmanns Kindheit.
Als Jude.
Richtig. Und um Antisemitismus und um seine Eltern, die im Auschwitz waren. Mhm.
Und ich glaube, du hast über ihn mal gesagt, traumatisierte Seelen erkennen sich. Daraus habe ich geschlossen, dass es für dich, auch wenn du nicht jüdisch bist und deine Eltern nicht in einem Konzentrationslager waren, dass es ein Trauma gab.
Ja, natürlich anders, aber ja.
Das war dieses Ankommen in Deutschland und sich durchzusetzen in Deutschland, sich frei zu machen von der Familie, alles zusammen?
Alles zusammen. Also ich bin ja hier geboren, also in Deutschland
Heilbronn.
Geboren. Genau. Aber es gab halt immer diese zwei Welten. Man sollte sich integrieren und ich mag das Wort eigentlich nicht, weil ich ja hier geboren bin. Aber weil ich aus einer Familie kam, die sehr, ja schon traditionell war und an ihrer Kultur festgehalten hat, haben sie dafür gesorgt, dass ich isoliert wurde, also dass ich isoliert war von dieser Außenwelt, von dieser modernen Welt. Und ich hatte sozusagen überhaupt keine Identität, weil ich dann nicht mehr wusste, wer bin ich, wohin gehöre ich. Also ich musste dann auch noch gegen meine Eltern und gegen dieses Isolieren dann auch noch ankämpfen. Und das im frühen Kindesalter. Und dann gehört man auch in der Schule nicht dazu, weil wir eben, wir waren in einem kleinen Vorort von Heilbronn. Ich war die Einzige am Anfang in der ersten und zweiten Klasse, die Einzige das Ausländerkind. Und wir gehörten ja auch nicht dazu und wir durften dann, wir wurden schräg angeguckt oder ich wurde schräg angeguckt, weil ich kein Schweinefleisch aß damals und so weiter, weil es natürlich mir verboten wurde. Und das ist schon traumatisierend.
Und ich will nicht verschweigen, dass du dann aber in der 10. Klasse den besten Abschluss hattest von der ganzen Klasse. Mhm. Also du hast dich da durchgekämpft.
Ja, mit Ach und Krach, aber ich durfte ja dann nicht weiter, sozusagen, ich wurde auch von der Bildung, wie sagt man das denn,
abgeschnitten.
Abgeschnitten,
genau. Weil deine Eltern es nicht wollten.
Die wollten, dass ich so schnell wie möglich Geld verdiene, das sage ich jetzt hier mal mit dem Satz oder mit der Begründung, wir haben dich 17 Jahre lang großgezogen, jetzt musst du es zurückzahlen.
Sie wollten, dass du arbeitest.
Die wollten, dass ich arbeite und ich musste auch mit meinem ersten Gehalt, also bevor ich meinen ersten Gehalt hatte, musste ich zur Bank und einen Dauerauftrag unterschreiben, dass sie die Hälfte meines Gehaltes bekommen. Wow. Und zwar, und das, wenn das dann enge Freunde mitbekommen haben, hieß es dann nicht, also die haben es mir nicht geglaubt, die meinten, das ist doch bestimmt für deinen Führerschein oder für dein Auto, das musste ich alles natürlich selbst zahlen. Und das war nicht so. Das war so ein Payback, also so ein, ja, Zurückzahlen.
Wahnsinn. Ich weiß, dass du im Moment an einem Drehbuch arbeitest, dass du wünschst, dass du auch Regie führst. Mhm. Und da geht es um eine Familie, die sich zerstritten hat mit der Tochter. Mhm. Dann kommt eine Krankheit, schwere Krankheit der Mutter dazu, weswegen die Tochter sehr dazu gezwungen ist, sich wieder mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Ich frage mal so, kann diese Person im Drehbuch irgendwann der Familie verzeihen?
Schwierig. Weil da natürlich so vieles vorgefallen ist, was natürlich... Also es ist auch natürlich zum Teil autobiografisch, aber nicht alles. Aber ich glaube, dass man die Bindung zu einer Familie niemals los wird. Verzeihen, schwierig. Also es kommt drauf an. Ich glaube, um selbst dann seinen eigenen Frieden zu finden, sollte man das, ja, oder vielleicht loslassen. Aber es ist oft schwierig, auch mit meiner Figur. Ich bin gerade mittendrin in dieser Geschichte, am Schreiben. Ich glaube, es geht nicht mal ums Verzeihen, sondern wirklich einfach den einen oder die anderen so sein zu lassen, wie sie sind. Und damit kann man, glaube ich, auch sich selbst verzeihen und dem anderen und seinen Frieden finden. Mhm.
Sibylle, es ist mucksmäuschenstill in diesem Studio. Ich glaube, dass alle dir sehr, sehr genau zugehört haben. Ich kenne wenige Menschen in deiner Branche, die so unverstellt sind und sich geben und reden und so ehrlich sind wie du. Danke.